Morgen, von mir auch nochmal ein gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ich fand das Bild ganz toll, was Ben gehabt hat. Und das war eine tolle Vorbereitung für die Predigt, weil ich denke, Gott will jetzt echt eine Zeit haben, wo er uns beschenkt, gerade am Anfang des Jahres. Ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir gucken, was ist unser Fokus für unser Leben, für unser Christsein. Und ich möchte heute über eine ganz besondere Berufung sprechen. Ich nenne sie die wahre Berufung, weil sie ist eine ganz besondere Berufung. Sie ist sozusagen unsere Hauptberufung. Das ist die Berufung, wo, ja, das ist unser Fundament einfach, wo jede andere Berufung, die wir haben, da drauf steht. Was glaubt ihr denn, was könnte diese Berufung sein, diese wahre Berufung? Hat jemand eine Idee? Gott zu ehren? Hat noch jemand eine Idee? Was könnte diese wahre Berufung sein, auf die alles steht, alle andere Berufungen, die wir so haben für unser Leben? Menschen lieben, Kind sein. Genau, es ist Kind sein, Kind Gottes zu sein, geliebt zu sein. Und es ist eine Berufung, die ist so umstritten, so bekämpft, weil es gibt jemanden, der will nicht, dass wir in dieser Berufung leben. Und ich wünsche mir, dass wir ganz neu inspiriert werden, was unsere wahre Berufung ist. Und ich habe uns eine Stelle ausgesucht, die ist eigentlich am besten dafür geeignet, das ist die Taufe Jesu. Und wir schauen uns dann auch danach dann die erste Verführung an. Er ist ja direkt nach der Taufe in die Wüste gegangen zum Fasten und ist dann, nachdem er das Fasten beendet hatte, hat der Satan versucht, ihn zu verführen. Also Matthäus 3, Vers 16 bis Kapitel 4, 3. Also Matthäus 3, Vers 16 bis Kapitel 4, 3. Gleich nach seiner Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In dem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihn und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und auf ihm niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher in ihn heran und sagte: Wenn du schon Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift: Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Ich möchte mit uns jetzt Vers für Vers diesen Predigt jetzt durchgehen. Und wir fangen an mit dem ersten Vers, Matthäus 3, Vers 16. Ich lese es nochmal, den Teil. Gleich nach seiner Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In dem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihn und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus ein Mensch war wie du und ich. Es ist oft schwierig, das hinzukriegen. Wir denken oft, ja, Jesus, der war halt Gottes Sohn und er hat alles so, ja, wir denken oft, es war so einfach für ihn, hier auf der Welt zu leben. Der hat einfach so mit dem Hand geschüttelt, dann sind die Wunder geschehen oder so. Nee, er hat alles aufgegeben, alle Gottheiten. Er war wirklich in allem ein Mensch wie du und ich. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und er war genauso von Gott abhängig wie wir. Er konnte so wie wir nichts ohne ihn tun. Und bevor Jesus seinen Dienst begann, wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alles, was er auf der Erde tat, geschah durch die mächtige Kraft des Heiligen Geistes. Denn alles, was Gott hier auf der Erde tut und machen will, geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, was dort geschah, weil das auch mit uns geschah, als wir uns zu Jesus hinbekehrt haben. Als der Heilige Geist auf Jesus herabkam, kam das ganze Königreich auf ihn. Es kam auf ihn, um ihn auf die Erde zu platzieren. Und wenn wir uns zu Jesus hin bekehren, dann geschieht es auch mit uns, was damals mit Jesus passiert ist. Wir werden genauso erfüllt mit der gesamten geistlichen Segen des Königreichs Gottes. Das können wir in Epheser 1,3 lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Jesus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Alles, was Jesus hier auf der Erde zur Verfügung stand, stand auch uns zur Verfügung. Wir sind nicht nur mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit wir jetzt besondere, besonders berührt werden im Gottesdienst oder besondere geistige Erfahrungen machen, sondern das ganze Königreich kam mit uns. Wir wurden erfüllt mit der gesamten Kraft des Königreiches Gottes. Und wenn schon Jesus als der Sohn Gottes abhängig war vom Heiligen Geist, wie viel mehr sind wir von dem abhängig? Wie viel mehr brauchen wir ihn? Deshalb sagte Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 14,26: Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist der einzige Schlüssel zu unserer wahren Berufung. Er will das alles in unserem Leben freisetzen, was Gott in uns hineingelegt hat. Ja, wir haben einen wunderbaren Helfer an unserer Seite. Darum ist es wichtig, dass wir da Jesus Beispiel folgen, uns vom Heiligen Geist leiden lassen und alle Wahrheit führen lassen. Vielleicht ist es neu für dich, vielleicht kennst du das nicht so, mit dem Heiligen Geist zu leben. Vielleicht hast du es vielleicht sogar jetzt das erste Mal gehört. Und dann lade ich dich ein, dieses Jahr einfach ganz neu nach ihm auszustrecken. Bitte einfach den Heiligen Geist, dass er dich dir offenbart, dass er dich lernt, was es heißt, mit ihm zu leben. Und tu das nicht nur einmal, sondern ich mache das zum Beispiel jeden Morgen. Schrecke ich mich nach dem Heiligen Geist aus und bete einfach, dass er mich führt und dass er mich lernt und dass er das freisetzt heute, was ich brauche. Der Heilige Geist möchte dich so gerne freisetzen, freisetzen zu deiner wahren Berufung. Und als Jesus 30 Jahre alt war, ist er dann getauft worden vom Johannes. Und ganz wichtig ist, im Judentum ist es so, wenn der Sohn, das wisst ihr vielleicht gar nicht, das habe ich jetzt bei der Predigtvorbereitung, habe ich das nachgelesen, das hat mich total überrascht, dass genau, ich dachte immer, das war wichtig für Jesus, bevor er seinen Dienst anfängt, dass er diese Berufung bekommt, dieser Zuspruch von Gott, du bist mein geliebter Sohn. Aber im Judentum ist es so, dass der Sohn, wenn er 30 Jahre alt wird, auf seinem 30. Geburtstag, dann geht der Vater zu ihm und sagt, genau wie wir es in der Bibel lesen, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Habt ihr das gewusst? Das ist im Judentum so. Und genau zu seinem 30. Geburtstag hat es auch der Vater zu Jesus gesagt. Und danach hat dann sein Dienst begonnen. Ich lese es nochmal, Matthäus 3,17. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Das Fundament von Jesus war diese bedingungslose Liebe von seinem himmlischen Vater. Alles, was er hier auf der Erde tat, geschah nicht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, sondern ruhte auf der Liebe Gottes. Seine Berufung lebte er als geliebter Sohn Gottes. Das war seine Identität, seine wahre Berufung. Darauf baute er seinen ganzen Dienst auf. Das, was ihn antrieb, war die bedingungslose Liebe seines Vaters. Und es ist so wichtig, dass wir auch hier bei seinem Beispiel folgen, denn auch wir sind seine geliebten Kinder. Du bist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn Gottes. Er freut sich so über dich, dass er sich von Herzen über dich freut. Und ich möchte es dir zusprechen, du bist eine geliebte Tochter Gottes und er freut sich so über dich. Du bist so ein geliebter Sohn Gottes. Gott freut sich auch so über dich. Das ist deine wahre Berufung, die steht über allem. Und darauf sollen wir unseren Dienst, unser ganzes Leben aufbauen. Jeder von uns hat vielleicht, oder einige von euch haben vielleicht eine besondere Berufung von Gott. Mit denen vielleicht ganz besonders Gott. Es gibt Menschen, die sind so besonders berufen. Aber es ist wichtig, dass diese Berufung auf dieses Fundament steht. Weil dann hat unser Dienst eine ganz andere Frucht. Und wir stehen auch nicht Gefahr, dass wir ausbrennen. Weil heute ist es ja das Ding überhaupt, dass viele Menschen so ausbrennen, sogar im geistlichen Dienst, dass sie Burnout werden. Und oft ist es so, weil wir andere Sachen als unser Fundament haben. Unser Dienst, unsere Berufung, das soll nicht das sein, was uns ausmacht. Oder unsere Karriere, unseren Beruf, sondern wir sollen angetrieben sein von dieser radikalen Liebe Gottes. Ich bin vor einem Jahr ungefähr mit einer Bewegung in Berührung gekommen, die hat mich total umgehauen. Also mir war es damals immer ein Traum, also wo ich Christ wurde, warum bin ich nicht zur Zeit Christ geworden, wo die Jesus-Bibel-Bewegung gegeben hat. Ich habe da Bücher drüber gelesen, aber da gab es die schon gar nicht mehr. Dachte ich, die waren so angetrieben von der radikalen Liebe. Und in Amerika ist jetzt so eine neue Bewegung entstanden und das ist unglaublich. Ich habe das schon mal gehört, das geht aus von der Bethel Church in Kalifornien, da ist auch die Jesus-Culture-Bewegung daraus entstanden. Und diese Menschen, die sind so radikal von dieser Liebe infiziert, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe da Videos gesehen, wie die auch auf die Straße gehen und den Menschen dienen. Und da merkt man einfach, die haben irgendwie was. Ja, wo ich mich schon, ja, seit ich Christ bin, danach sehne, so eine radikale Liebe. Man merkt eigentlich, wenn man die Menschen begegnet, die waren jetzt auch schon zweimal hier in Deutschland, die kommen jedes Jahr nach Frankfurt, um so ein evangelistisches Projekt zu unterstützen. Wenn man die sieht, merkt man, die haben was an dir, das versuche ich schon die ganze Zeit auch zu haben, am Christsein, so eine radikale Liebe. Gell? Also, und ich glaube, das kommt daraus, nicht, dass sie jetzt besonders gefüllt sind von Gott, sondern die haben sich darauf gestellt und sie lassen das sich nicht mehr nehmen. Ich bin ein geliebtes Kind und das treibt die total an. Und das ist so radikal, das hat auch so eine Ausstrahlung. Darum ist es für uns wichtig, dass alles, was wir unser Leben aufbauen, ob das unsere Arbeit ist, ob das unser Beruf ist oder ob das unsere besondere Berufung ist, alles, was wir tun, soll gegründet sein, so wie Jesus, auf diese radikale Liebe Jesu, auf diese Zusage, ich bin ein geliebter Sohn, ich bin eine geliebte Tochter. Weil wir sind aus Liebe berufen, nicht aus irgendwas anderem. Das können wir in Epheser 1,5 lesen. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Wir sind aus Liebe berufen und aus Liebe sind wir auch geschaffen. Ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, der tiefste Schmerz, den Gott je gehabt hat als Vater, könnt ihr euch vorstellen, was das war? Was glaubt ihr denn, was das war? Jesus herzugeben, ja. Hat noch jemand eine Idee? Adam und Eva aus dem Paradies rauszuschmeißen? Es ist alles schon richtig, dass es ein tiefer Schmerz war, was ihr gesagt habt, aber ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, der tiefste Schmerz war, wir lesen ja, dass Gott im Paradies immer mit den Menschen, der hat ja richtig Gemeinschaft mit ihnen gehabt, er ist mit ihnen durch den Garten gelaufen und eines Tages war es dann wieder so weit, er ist in den Garten gegangen, hat die Gemeinschaft mit den Menschen gesucht, aber der Mensch war nicht da. Und dann hat er nach ihm gesucht, Adam, wo bist du? Und was hat Adam ihm dann geantwortet? Ich habe dich gehört, dass du im Garten umhergingst und ich habe mich versteckt, weil ich Angst vor dir hatte. Und ich glaube, das war der tiefste Schmerz, den Gott je gehabt hat. Seine Geschöpfe, die er geschaffen hat aus Liebe, die haben Angst, sie verstecken sich vor ihm. Ich weiß nicht, wer von euch ist Vater? Könnt ihr euch das vorstellen? Zum Beispiel, ihr seid gewöhnt, er kommt jeden Tag so von der Arbeit und ihr habt noch nicht mal die Tür aufgemacht, hängt euer Kind an euren Füßen und lässt gar nicht mehr los. Ihr kommt gar nicht mehr an die Tür rein, weil es sich so freuen, euch zu sehen. Und das ist jeden Tag, wenn er nach Hause kommt. Die freuen sich so, wenn ihr kommt. Und irgendwann kommt er nach Hause und es ist nicht. Da kommt man komisch, wo ist denn der jetzt? Dachte vielleicht willst du spielen oder so. Er ruft nach ihm und es passiert nichts. Ihr geht ins Zimmer, da ist es auch nicht. Und gerade wo er so rausgehen wollte, hätte er so ein aufgeregtes Schnaufen. Und ihr guckt, wo das herkommt, es kommt unterm Bett. Und das Kind hat sich unterm Bett versteckt und ich sage, warum hast du dich denn vor mir versteckt? Dann sagt er, ja, ich habe gehört, wie du gekommen bist und ich hatte Angst vor dir. Könnt ihr euch das vorstellen, was für ein Schmerz das in euch verursachen würde, sowas? Und so hat Gott gefühlt. Und so fühlt er auch heute noch so, wenn wir vor ihm Angst haben. Und darum hat er seinen Sohn gesandt, damit wir keine Angst mehr vor ihm haben müssen. Damit wir wissen, wir kennen hier auf dieser Erde, schon bevor wir wieder zu ihm gehen, schon hier auf der Erde können wir so mit ihm Gemeinschaft leben wie damals im Paradies. Bei mir war das genauso. Ich habe viele Jahre meines Christseins Gott nur als Herrscher angesehen, der total heilig ist und ich kann mich gerade so ihm nähern, ja durch Jesus, aber gerade so und am besten so auf Abstand halten. Ich hätte mir nie zu träumen gewagt, ihn als Vater anzusehen, obwohl ich das in der Bibel gelesen habe, aber das war für mich undenkbar. Und dann bin ich mit der Vaterherzbewegung in Berührung gekommen von Matthias Hoffmann. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, der ist Pastor in Hannover und er hat eine ganz starke Lebenskrise gehabt und dieser Lebenskrise ist Gott ihm dann begegnet, hat gesagt, er soll sich für 30 Tage zurückziehen. Und er hat sich dann eine Hütte gemietet und hat sich dann zurückgezogen. Und dann war dann wirklich 30 Jahre nur in dieser Hütte drin und nur mit Gott. Und Gott hat sich ihm dann als Vater vorgestellt, ihm offenbart. Und über diese Erfahrung, was er in den 30 Jahren erlebt hat, hat er ein Buch geschrieben. Mittlerweile sind es schon mehrere, ich glaube, mittlerweile hat er 7 Bücher geschrieben. Und daraus ist auch eine Bewegung entstanden, weil er teilt es einfach, er hat die Sehnsucht, das mit allen Menschen zu teilen, macht Seminare und so. Und ja, als ich sein erstes Buch gelesen habe, das hat mich dann so radikal verändert. Ich habe dann das erste Mal auch erlebt, dass Gott wirklich Vater ist und er hat sich dann auch mir offenbart als Vater. Und seitdem bin ich auf eine wunderbare Entdeckungsreise. Und jeden Tag überrascht mich Gott aufs Neue. Und ich weiß, Gott hat nur gute Gedanken über mich. Früher dachte ich immer, ich habe schon so viele Fehler in meinem Leben gemacht, er hat nur schlechte Gedanken über mich. Aber ich habe so ganz neu erfahren, seit ich mich mit dieser Liebe auseinandersetze, dass er nur gute Gedanken über mich hat und dass er mich liebt. Eigentlich darüber zu predigen ist fast unmöglich, weil seine Liebe so unendlich ist. Und er möchte nichts mehr, dass diese Liebe auch unser Fundament wird. Das, was dich trägt und das, was dich antreibt. Weil das ist seine größte Sehnsucht, dass wir wieder in diese Beziehung, für die wir geschaffen sind, dass wir die leben. Das ist seine größte Sehnsucht, dass wir endlich bei ihm zu Hause sind. Aber wisst ihr, ich habe kennengelernt, dass es jemanden gibt, der will das verhindern. Und das ist Satan. Er möchte nicht, dass wir uns geliebt fühlen. Er will nicht, dass wir uns als Kinder Gottes fühlen. Und Jesus hat es auch erlebt. Das lesen wir in Matthäus 4, 1 bis 3. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du schon Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Man muss sich diese Szene vorstellen, dass Jesus nach seiner Taufe ja mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und Gott hat sich zu ihm hingestellt und hat sich zu ihm gestellt und hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und danach ist er in die Wüste gegangen, um 40 Tage zu fasten. Und nachdem er das Fasten beendet hatte, kam dann der Satan zu ihm und sagt, wenn du schon Gottes Sohn bist. Ich meine, überleg doch mal, wenn man so eine geistige Erfahrung gemacht hat und dann kommt der Satan und will ihm das wegnehmen. Er stellt es in Frage, dass er Gottes Sohn bist, wenn du schon Gottes Sohn bist. Und das ist die Handschrift Satans. In Frage stellen, Zweifel aufkommen lassen. Ich kann das auch oft so, wenn du bist im Gottesdienst, wurdest besonders berührt oder auf irgendeine Konferenz oder warst auf eine Bibelschule oder so. Und du kommst nach Hause oder ihr kennt das vielleicht, ihr seid besonders berührt worden sonntags nach dem Gottesdienst und der Montag fängt an, der Berufsalltag fängt an und ja, wie bei Jesus so nach dem Jordan kommt dann die Wüste, gell? Das ist so schnell wieder weg, gell? Und oft ist es auch die Handschrift Gottes. Er versucht es uns wieder wegzunehmen und er versucht es auch mit uns. Er will nicht, dass wir in unserer wahren Berufung leben. Er versucht uns unsere Identität zu rauben. Er will nicht, dass wir uns von Gott geliebt fühlen. Er will nicht, dass wir uns wertvoll fühlen. Gottes Kurs für unser Leben heißt Sieg. Satans Kurs für unser Leben heißt Niederlage. Gott bietet dir Leben in Fülle an und Satan bietet dir Leben in Niedergeschlagenheit an. Er will uns das nehmen, was Gott uns schenken will. Gottes Wille für unser Leben ist, uns zu segnen. Als Gott die Menschen geschaffen hat, was hat er dann gemacht? Er hat sie gesegnet. Nach der Sintflut, was hat er mit den Menschen gemacht? Er hat sie gesegnet. Und so geht es durch die ganze Bibel hindurch. Er will die Menschen segnen. Das hat er schon immer getan, will es auch heute noch tun. Und Satan hat sich zur Aufgabe gemacht, das uns zu nehmen. Aber es gibt einen Ausweg. Und Jesus zeigt uns das in dieser Begegnung. Weil Jesus ist genauso versucht worden wie wir. Das lesen wir auch in Hebräer 4,15. Darum kann er auch mit uns mitfühlen. Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit derselben Versuchung kämpfen wie wir. Und darum gibt es nichts Besseres, wenn es um Versuchung geht, als von ihm zu lernen, seinem Beispiel zu folgen. Was noch ganz wichtig ist zu erwähnen ist, wir denken immer, dass Versuchung auch schon Sünde ist, aber Versuchung ist keine Sünde. Oft ist es doch vielleicht, wenn wir unreine Gedanken oder negativen Gedanken haben, dass es dann schon allein Sünde ist. Ich darf jetzt als Christ gar nicht diese Gedanken haben. Aber das ist halt noch keine Sünde. Und deshalb brauchen wir auch nicht schlecht fühlen, wenn wir vielleicht irgendwelche negative Gedanken haben oder unreine Gedanken, sondern wir bringen sie dann einfach unter die Herrschaft Jesu. Weil es ist keine Sünde, sondern Sünde ist nur, wenn wir dann danach geben und das dann tun. Das dann ausführen, diese Gedanken. Denn Satan benutzt halt diese Versuchung, um uns zu Fall zu bringen oder um Gottes Zusagen für uns unglaubwürdig zu machen. Und wir können jetzt zum Schluss uns noch angucken in Matthäus 4,14, was hat Jesus getan, als Satan ihn versucht hat. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Jesus konnte den Versuchungen widerstehen, weil er wusste, wer er war. Und wie wusste er es, wer er war? Weil er Gottes Zusagen für sein Leben kannte. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und er kannte nicht nur die Zusagen, sondern er kannte auch die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Damals noch das Alte Testament, weil Jesus hat ja noch nicht das Neue Testament erkannt, das gab es ja da noch nicht. Er hat nach dem Alten Testament gelebt und alles, was er gepredigt hat, war auch das Alte Testament. Das sage ich jetzt halt auch, weil ich wichtig finde, dass wir die Bibel im Gesamten sehen und nicht nur das Neue Testament, weil es gibt ja heute irgendwie so eine Bewegung, dass viele neue Übersetzungen rauskommen, aber dann nur das Neue Testament. Und ich finde, es ist für evangelistische Zwecke finde ich es gut, aber es ist wichtig, dass wir die Bibel als Ganzes sehen und unser Leben auf die ganze Bibel aussetzen, nicht nur auf den Neuen Bund, auf das Neue Testament. Ja, und Jesus hat es nicht nur gekannt, sondern er hat sich darauf gestellt, er hat es geglaubt. Er machte es eigentlich so, wie es im Epheserbrief steht. Epheser Kapitel 6, Vers 16 bis 17. Wenn er es hat, könnt ihr das mal aufschlagen, Epheser 6, Vers 16 bis 17 ist ein ganz wichtiger Text, wenn es um Verführung geht. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an den die Brandpfeile des Teufels wirkungsvoll abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Ich lese es nochmal vor, weil das so wichtig ist. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungsvoll abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Das sagt uns einfach, die einzigste Waffe, die wir haben gegen den Feind, ist das Wort Gottes, es ist unser Schwert, wo wir alle Angriffe des Satans abwehren. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Satan, weil er es besiegt. Er hat keine Macht über uns. Und er kann uns eigentlich auch nicht angreifen. Satan hat null Macht über uns. Mir hat mal jemand gesagt, es gibt da die Stelle, ja, er ist wie ein brüllender Löwe, darum sollen wir achtsam sein. Ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat. Der hat gesagt, ja, es ist ein Brüllerlöwe, aber er hat keine Zähne mehr. Die wurde ihm gezogen von Jesus. Und so ist es. Wir brauchen keine Angst zu haben. Er hat nur da Macht, wo wir ihm Macht geben. Da, wo wir seinen Worten glauben. Und darum ist Gottes Wort so wichtig. Nicht nur gegen Versuchung, weil Gottes Wort ist die Verbindung zu Gott. Durch Gottes Wort will Gott uns zu dem machen, was er schon immer für uns bestimmt hat. Ich habe ja vorhin erzählt, als Jesus getauft wurde, kam das ganze Königreich über ihn. Die ganze Kraft des Königreichs Gottes kam über ihn. Weil ihr habt ja gemerkt, wo er dir gedient hat, das war so eine mächtige Kraft. Die Dämonen sind gewichen vor ihm, alle Krankheiten sind gewichen vor ihm. Das war unglaublich. Und diese Kraft fließt auch durch uns. Aber diese mächtige Kraft, die man sich kaum vorstellen kann, die kann gestört sein, wenn wir uns nicht von Gottes Wort füllen lassen, wenn das nicht unser Fundament ist. Es ist zu vergleichen mit dem Strom. Wenn man sich vorstellt, was für eine mächtige Kraft hier am Strom sitzt. Und ich muss mich in der Predigt an meine Kindheit erinnern. Wir haben im Keller den Stromkasten gehabt. Und wenn die Sicherung durchgeknallt ist, dann muss halt jemand von uns Kindern wurden immer runtergeschickt, dann den Knopf nach oben zu drücken. Und als ich dann mal dran war, und ich hatte da immer Horror gehabt, weil ich da nicht runtergehen wollte, weil ich wusste irgendwie, als Kind hat man so Sande gesehen, diese Megakraft von Strom fließt da durch. Und ich stand dann vor dem Ding so und habe mich nicht getraut, es hochzudrücken. Mein Vater rief schon, was ist denn da unten los? Und ich stand da unten und dann habe ich ganz schnell so hochgedrängt, bin weggerannt, weil ich wusste, das ist so eine Megakraft, die da durchfließt. Und ich habe Angst gehabt, wenn ich jetzt da drauf stehe, dann geht die ganze Kraft durch mich. Und so ist es auch mit der Gotteskraft. Das ist so eine Megakraft. Aber wie funktioniert dieser Stromkreislauf? Das ist total unfassbar. Der Strom wird durchgeleitet durch so eine kleine Sicherung. Wenn ich die euch hier zeigen würde, die ist so mini, die würden die Hinterreihe gar nicht sehen. Und diese mächtige Kraft, diese von dem Strom fließt dadurch. Und wie funktioniert das? Wisst ihr das? Wie funktioniert es, dass so eine kleine Sicherung die ganze Kraft durchleitet? Wisst ihr, wie das funktioniert? Das ist total faszinierend. Durch den geringsten Widerstand. Und was ist, wenn Widerstand da ist? Was passiert dann? Dann brennt sie durch, genau. Und es ist so ein perfektes Bild für Gottes Wort. Uns steht die gesamte Kraft Gottes zur Verfügung. Gott will nichts mehr, dass die durch uns fließt. Aber wenn wir den geringsten Widerstand haben zum Wort Gottes, dann kann diese Kraft nicht mehr fließen. Dann brennt unsere Sicherung durch. Unsere Verbindung zu Gott brennt durch. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Oft, wenn wir vielleicht nicht die Kraft spüren, und dann ist es mal wichtig, ob wir zu gucken, ob überhaupt noch Gottes Wort, ob das noch der Maßstab unseres Lebens ist. Was ich predige, ist jetzt nicht, oh, wir müssen jetzt noch mehr Bibel lesen oder so. Das soll kein frommes Programm sein, sondern es soll uns begreifen, dass wir Gottes Wort brauchen. Wisst ihr, dass heute die größte Christenverfolgung ist, die es je gab? Wisst ihr, warum die verfolgt werden? Weil sie die Bibel lesen. Und in der westlichen Welt geht man mit der Bibel nur um, das ist was uns inspiriert, das ist was Tolles. Aber mehr ist es oft nicht, das ist halt ein Buch, halt ein ganz besonderes Buch von Gott. Aber wenn das nur so ein Buch wäre, irgendwie wie jedes andere, dann muss man zu der verfolgten Kirche sagen, hier, das habt ihr irgendwie dumm gemacht, das war es nicht wert. Aber die sterben für Gottes Wort, die haben es begriffen, was Gottes Wort ist. Es ist jetzt eine neue Bibel rausgekommen und ich finde es so faszinierend von der katholischen Kirche mit dem Ziel, die Jugend zu missionieren. Das ist ein ganz tolles Projekt und Papst Franziskus hat in der Einleitung geschrieben, ihr haltet etwas Göttliches in den Händen, ein Buch wie Feuer, ein Buch, wo Gott zu uns spricht. Und dann dachte ich, wow, Das ist genau das Richtige, was er sagt. Das ist sowas Göttliches, sowas Heiliges und wir brauchen das so, damit die Verbindung da ist. Gott hat sich das ausgesucht für uns, ein Buch zu schaffen, wo er Verbindung mit uns hat. Und übrigens sind viele Autoren auch gestorben. Viele Zeilen der Bibel sind mit Blut geschrieben, sind mit Blut bedeckt. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, was Gottes Wort ist. Das ist alles, was wir brauchen. Unser Christsein ist gar nicht möglich ohne Gottes Wort. Es ist nicht nur für die Versuchung wichtig, sondern auch für unser ganzes Leben. Weil wenn wir es erst ansetzen, wenn die Versuchung da ist, ich denke, warum muss es so weit kommen? Wenn wir nämlich nach dem Gottes Wort leben und uns vom Geist leiten lassen, dann hat auch der Satan keine Chance mehr, uns anzugreifen. Also, was ist unsere Waffe gegen den Feind? Es ist Gottes Wort und der Glaube daran, an seine Zusagen. Und das dann im Wandel mit seinem Heiligen Geist zu tun. Jesus konnte nur widerstehen, weil er halt Gottes Wort kannte und ihm glaubte und sich dann vom Heiligen Geist leiden ließ in seinem Wort. Und das Beste, wie gesagt, für dein Leben ist, dass du da Jesus Beispiel folgst. Wenn du Gottes grenzenlose Liebe zu deinem Fundament machst, wenn du Gottes Wort, wenn es dein Zentrum wird und wenn Gottes Geist dich leitet in allen Dingen, dann lebst du deine wahre Berufung, die dir niemand mehr nehmen kann, auch nicht der Feind. Und das wünscht sich jeden von uns für dieses Jahr, dass wir ganz neu entdecken, was unsere wahre Berufung ist und dass wir das schaffen und lernen, darin zu leben. Und ich hoffe, ich habe euch heute dazu inspiriert und dass ihr auch dieses Jahr inspiriert seid, einfach eure wahre Berufung zu leben, bis Jesus wiederkommt. Amen.